Die Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten haben ja alle besondere Namen. Der erste Sonntag nach Neujahr im Jahr ist der nach Neujahr, dann kommt der erste nach Trinitatis und dann geht es weiter mit erste, zweite, dritte, vierte, manchmal fünfte Sonntag nach Trinitatis und dann kommt schon wieder vor Ostern die Tage. Aber die Tage zwischen Ostern und Pfingsten haben ganz besondere Namen. Und der heutige Tag heißt Rogate. Genau. Und das heißt zu Deutsch betet. Genau. Und darum ist auch der Predigttext, mit dem wir uns heute befassen, ein Text, der uns an das Gebet erinnert und an die Wichtigkeit des Gebetes. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Kapitel, Entschuldigung, im ersten Brief, Kapitel 2. Und diese Verse sind überschrieben, das Gemeindegebet. Es geht allerdings nicht nur um Gemeindegebet, wobei es auch wichtig ist, in der Gemeinde das Gebetsleben zu führen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Timotheus in der Gemeinde Ephesus musste diese Botschaft des Paulus überbringen. Warum? Im ersten Kapitel des Timotheusbriefes ist Paulus ganz besonders auf die Irrlehren eingegangen. Die Irrlehren, die da gesagt haben, Christus ist nur für die Juden und für die Juden oder für die Heiden, die sich zum Judentum bekennen, gestorben. Und darum gilt auch denen nur ihr Evangelium. Also die Leute, die da aus den Juden gekommen sind nach Ephesus, haben schon ganz schöne Verwirrung dargebracht, wobei Paulus sich ja berufen wusste als Apostel der Heiden und nicht nur derer, die einmal aus dem jüdischen Volk sind oder aus dem israelitischen Volk. Es gab ja viel mehr als die Juden, waren ja 12 Stämme. Nein, Paulus wusste sich berufen, ganz besonders für die Heiden. Und darum war es ihm so wichtig, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht eingeschränkt wird. Für die Gemeinde ist darum das Gebet auch das Wichtigste. Paulus ordnet ein. Und wenn wir darauf gemerkt haben, waren die ersten 3 Verse dem Gebet gewidmet. Und dann erst die anderen 3 Verse der Verkündigung. Der Paulus hat doch keine Ahnung. Wie kann der so einen Stuss schreiben? Das Evangelium ist doch das Wichtigste. Wir sind doch dazu berufen. Jesus hat doch gesagt, wir sollen seine Boten sein. Und Paulus sagt, ich ermahne zuerst, das für das Gebet. Ja, ich glaube, Paulus hat schon gewusst, aus eigener Erfahrung, wie wichtig das Gebetsleben für ihn ganz persönlich, aber auch für die Gemeinde ist. Vor allen Dingen ermahne ich euch. Auch unsere Neuzeit kennt Paulus nicht. Er müsste ja normalerweise schreiben, zuerst mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten Lobpreis. Das ist doch wohl das, was wichtig ist. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber Paulus setzt andere Prioritäten. Bitte, Gebet, Fürbitte und auch noch Danksagung für alle Menschen. Und darin sehe ich wirklich den Lobpreis, der Gott gebührt. Ich weiß es als Vater, wie es mich gefreut hat, wenn meine oder eins meiner Kinder zu mir gekommen ist, um Rat, um Hilfe gefragt haben. Da brauchten die nicht erst sagen, ach, du bist der beste Papa. Das haben sie oft gesagt, wie sie noch so klein waren, später nicht mehr so. Aber wenn sie dann erwachsen werden, größer werden und mit ihren Fragen und Problemen kommen, das vergesse ich mein Leben nicht. Unser Andrea war ja auch ein ganz schwieriger Charakter. Die Leute von früher, die sie noch kennen, wissen das. Aber als sie den ersten Freund mit nach Hause brachte, da sagte sie zu mir, Papa, ich möchte mit dir mal sprechen. Ich möchte, dass du mir hilfst in der Entscheidung, ob das der richtige Mann für mich ist. Glaubt ihr, dass mich das viel mehr gefreut hat, als wenn sie gesagt hätte, na ja, du weißt schon, was gut ist? Ich denke, wenn wir in der richtigen Haltung zu Gott kommen, in der Fürbitte, dass wir ihm unsere Probleme sagen, in der Bitte, dass wir ihm die Anbetung geben, sicher, er ist König, er ist Herr, aber dass wir ihm auch danken für die Dinge, die er uns schenkt. Und wenn wir das alles zusammenfassen, sehe ich das, dass das Gottes Lobpreis ist, über den er sich freut. Ihr, die ihr damals mit in Kappeln wart, wo war das, wo wir waren, in der Gemeinde? Ja, in Schleswig-Holstein, wo es da um die Partnergemeinde geht. Eckernförde, ja, entschuldigt. Da haben wir, die da mit waren, wir haben eine Anbetung erlebt, die eine halbe Stunde lang ging. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, können sogar 35 Minuten gewesen sein. Und nicht nur ich. Wir alle haben es empfunden, dass dieser Lobpreis Gott nicht galt, sondern eine Selbstdarstellung war. Und wenn Lobpreis zur Selbstdarstellung wird oder ich fühle mich dabei so wohl, dann ist das kein Lobpreis mehr. Und ich denke, Paulus wusste schon, was er uns hier sagt, vor allen Dingen und damit auch vor der Verkündigung, vor der Predigt, vor Entscheidungen, die eine Gemeinde fällt, vor Motivationen oder auch Plänen. Wir möchten ja so gern, dass Menschen dazukommen. Wir möchten ja so gern, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber was machen wir und wie machen wir das? Das Was und Wie ist zweitrangig. Erstrangig ist das Gebet. Vor allen unseren Entscheidungen steht das Gebet. Und das ist ganz besonders wichtig, weil all das, was wir Menschen tun, letztendlich nichts werden kann. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aktivitäten können wir viele haben. Wir können uns bemühen, wir können planen und machen und tun. Solange es nur nach unserem Willen, nach unserem Verstand geht, ach, das müsste ja heute dran sein. Ohne ihn können wir nichts tun. Das ist die eine Seite, dass wir von Jesus in allem Tun abhängig sind. Die andere Seite des Gebetes ist, und das wird schon schwieriger, wenn Paulus schreibt, für die Könige, für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben in einer Zeit, wo das Christentum in Sicherheit lebte. Paulus hat den Brief nicht geschrieben in der Zeit, wo es alles so ruhig und sittsam um die Christen zuging. Er selbst ist um des Zeugnisses willen persönlich stark angegriffen gewesen, geschlagen, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, dass die Geschwister schon gedacht haben und auch die ihn gesteinigt haben, jetzt ist er tot. Und dennoch hat Gott ihm Bewahrung geschenkt. Warum kann ein Paulus schreiben, für Könige, für die Obrigkeit? Sollen wir für unsere Obrigkeit bitten? Bitten ja. Und Fürbitte auch tun. Und worum geht es? Das Gebetsanliegen ist nicht in erster Linie, dass wir ein ruhiges und wohlgefälliges Leben führen können. Die erste Bitte ist, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß, es ist schon nicht einfach, die Hoffnung zu haben, dass unsere Regierenden, ob in der Bundesregierung, Landesregierung oder auch im Stadtparlament oder wo auch immer, die Hoffnung zu haben, dass sie zum Glauben kommen könnten. Es geht mir nämlich selber so. Wir haben da unsere Vorurteile. Und ich denke mal, das ist auch menschlich. Aber genau weil es menschlich ist, weist Paulus uns den anderen Weg. Für die Obrigkeit zu bitten, wenn sie nämlich zur Einsicht kommen würden und wenn sie sich durch den Geist Gottes in ihren Entscheidungen leiten lassen würden, dann wäre es natürlich eine ganz natürliche Schlussfolgerung, dass wir ein ruhiges und stilles Leben als Christen führen können. Wenn ihr glaubt, was ihr bittet, wird es euch gegeben. Und in der Fürbitte für die Obrigkeit, da fehlt mir vielfach das Vertrauen, dass Gott auch da wirksam werden kann. Ich weiß, der Psalmist beschreibt es, der Herr lenkt die Gedanken der Menschen wie Wasserbäche. Und die Menschen müssen letztendlich in all ihren Entscheidungen auch mit dazu beitragen, dass alles zum Ziel kommt. Das weiß ich auch. Aber das wirklich innerlich anzunehmen, zu glauben und darauf zu vertrauen, das ist eine andere Sache. Wissen und das Leben sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und darum gilt mir dieses Wort ganz besonders. Und darum musste ich mich auch immer wieder auch bei der Vorbereitung darunter beugen und darunter stellen. Es geht darum, im Dank und Fürbitte für alle Menschen nicht um ein Wohlsein, um ein Gutgehen, sondern wenn wir für alle Menschen beten, dann geht es darum, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Grund der Fürbitte für alle Menschen, den Paulus sieht. Und ich denke, dass damit auch eingeschlossen ist, wenn wir so für alle Menschen beten und das wirklich unsere Verantwortung ist, unsere Nachbarn, vielleicht Verwandte, da bewegt es uns, wenn wir sehen, wie sie verloren gehen. Aber die große weite Welt, der IS, diese Verbrecher, die Christenverfolger in Korea und wo sie auch sind, für sie danken, dass sie da sind und nicht dafür, dass sie, was sie tun, sondern dafür danken, dass auch ihnen das Angebot Gottes gilt. Ich weiß, weil es mir so geht, das kratzt schon ganz schön am Inneren. Aber es steht nun mal so geschrieben. Und ich will es nicht ändern. Denn so steht es auch. Gott will, Gott unserem Heiland will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Opfer Jesu Christi auf Golgatha, das bezeugen wir, bekennen wir, das sagt uns die Schrift, ist ein Opfer, das ausreicht für alle Sünde der Welt. Für alle. Jesus Christus hat am Kreuz keinen ausgeschlossen. Weder zu seiner Zeit, noch in der Zeit, in der wir leben, bis er wiederkommt. Jesus hat nicht gesagt, na die da, die brauchen wir nicht. Wir wollen bloß die haben, die Elite, die gut aussehen und die auch klug sind. Nein, sein Angebot gilt allen. Ausnahmslos. Und das ist schon schwer zu begreifen, dass auch solchen Leuten, die die Christen einfach so abschlachten, ihnen den Kopf abschneiden. Und was auch immer sie ihnen antun. Es ist schon schwer zu begreifen, dass Gott auch ihnen seine Gnade anbietet. Aber Gott ist so. Das ist aber nicht die Botschaft der Allversöhnung, dass Gott einfach über alles dann einmal hinwegsieht und sagt, egal wer wie gelebt hat, für sie ist ja Jesus alle gestorben. Das Angebot gilt allen. Aber wer es nicht annimmt, dem kann nicht geholfen werden. Ich habe es schon mal gesagt, als ich noch so ein Steppke war, in die Sonntagsschule ging, da stand unser Prediger, großer stattlicher Mann, vor uns, band seine Armbanduhr ab, eine goldene, und hielt sie mir hin und sagte, Siegfried, die schenke ich dir. Ich war nicht der Beste, der Schlauste, der Klügste, der Artigste in der Sonntagsschule. Warum er mir gerade das angeboten hat, weiß ich nicht. Aber er hat mir seine Uhr angeboten und hat gesagt, nimm sie, die schenke ich dir. Was hat Siegfried gemacht? Nee. Erstens glaube ich das nicht. Und wenn ich sie jetzt nehmen würde, dann wüsste ich genau, wenn ich damit nach Hause komme, dann schickt mich mein Vater zurück und ich soll die Uhr zurückbringen. Ich habe sie nicht genommen. Und als er sie wieder umgebunden hat, sagt er, seht ihr, so ist das. So bietet Gott uns sein Heil an, das viel mehr wert ist als diese Uhr. Er vergibt uns die Sünde, das bietet er uns an. Und wir Menschen sagen, das will ich nicht, das kann ich nicht. Aber die Vergebung bekommen wir eben nur, wenn wir sie annehmen. Sie wird uns nicht übergestülpt. Wir stehen nicht im Gewitter des Segens der Vergebung. Wir werden nass, weil Gott es so will. Nein. Wir bekommen die Vergebung, den Segen, das Heil, wenn wir es annehmen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler. Es ist Gott, der Vater, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, um das Erlösungswerk zu vollenden. Und es ist ein Mittler, Jesus Christus, der Mensch. So steht es extra da. Es wird ganz bewusst, Jesus ist sein menschlicher Name, dem ihn Josef und Maria im Auftrage des Engels gegeben haben. Ihr sollt ihn Jesus nennen. Aber Christus ist die Bezeichnung für den ewigen Gott. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass in den Briefen immer wieder von Jesus Christus oder Christus Jesus gesprochen wird. Er war und ist Gott und er kam als Mensch auf diese Welt, um mit uns Menschen mitzufühlen, mitzuleiden, mitzutragen, um zu wissen, wie wir empfinden. Er wurde versucht in allen Dingen wie wir. Jesus Christus, das muss uns bewusst sein, ist diese Doppelbedeutung. Er ist Gott und er ist Mensch. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ändert nichts. Und er war für eine bestimmte Zeit Mensch. Und dieser Christus ist Mittler. Er ist unser Mittler. Was bedeutet das? Viele Christen, und auch mir geht es oft nicht besser, wir fühlen immer, dass wir schuldig bleiben, dass wir das nie erreichen können, was eigentlich Gott von uns will. Und wir leben in einem ständigen Schuldgefühl, weil wir Gottes Blick nicht standhalten können. Bei allem guten Wollen. Alles auch, was wir tun im Aufblick zum Herrn, wir können vor Gott nicht bestehen. Darum steht hier dieses Wort Mittler. Gott sieht uns, dich und mich, immer in Verbindung mit Jesus Christus. Er sieht uns durch Jesus Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Ist uns das klar? Gott sieht uns als Menschen, deren Schuld vergeben ist. Er sieht uns nicht als Vollkommene. Das weiß Gott viel zu gut, besser als wir selber wissen. Aber weil er uns durch Jesus Christus sieht, durch den, der für uns als Mittler eingetreten ist und der für Mittler da ist, darum sieht uns Gott als Menschen, die ihm wohlgefällig sind. Christus ist nicht nur in bestimmten Situationen, wo wir uns schwach fühlen, der Mittler. Oder wo wir mal auf die Nase gefallen sind. Ach ja, Jesus, hilf uns wieder auf. Kennen wir alle. Nein, Gott sieht uns prinzipiell durch die Augen oder mit den Augen Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen Gott und uns und da gibt es keinen anderen. Gott ist der eine Gott. Jesus ist der eine Weg. Und das ist unsere Botschaft, die wir auch in diese Welt hineinbringen müssen. Wenn auch in unserer Zeit viel darüber gesprochen wird und das auch in vielen Kirchen und Kapellen leider schon so verkündigt wird, ach, letztendlich ist ja alles egal, welchen Namen wir Gott geben, ob wir ihn Allah oder Buddha oder Hinduismus nennen oder wie auch immer, spielt ja keine Rolle, es ist ja immer derselbe Gott. Nein, es ist eben nicht derselbe Gott. Es gibt nur einen Gott, den ewigen Vater von Ewigkeit. Und es gibt nur einen Mittler und das ist Jesus Christus. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur diesen Weg, den Jesus Christus uns bereitet hat. Von dem er selbst sagt, ich bin der Weg. Ohne Jesus Christus gibt es keine Verbindung zu Gott. Und das genau, das ist das, was unser Wissen ausmachen muss, wenn wir am Mahl teilnehmen. Denn das Mahl erinnert uns daran, dass Jesus der Mittler geworden ist. Und wenn uns das egal ist, wer Mittler ist, dann sollten wir die Freiheit haben, das Mahl an uns vorübergehen zu lassen. Wenn wir aber wissen, dass unsere Schuld von Jesus Christus bezahlt ist, vergeben ist, dann dürfen wir froh und dankbar für dieses Mahl sein, das uns immer wieder daran erinnert. Und darin segne uns der Herr. Amen.